Dann darf ich als nächstes den Herrn Ministerrat Franz Pitsch ersuchen. Er ist Jurist und alles, was mit Medizin zu tun hat, hat immer auch rechtliche Aspekte und natürlich auch das ganze Gesundheitswesen ist geregelt durch verschiedenste Rechtsmaterien. Und Sie sind so lieb und haben gesagt, Sie geben uns ein bisschen einen Überblick, wo nach Möglichkeiten und Grenzen, das ist ja gerade im Gesundheitssystem bei uns eine sehr verwobene Sache, was die Kompetenzen anbelangt, wo nur wenige wirklich den Durchblick haben. Und Sie waren so nett und haben gesagt, Sie helfen uns hier ein bisschen ein Licht ins Dunkel zu bringen. Dankeschön.
Gerne, Herr Professor Schwarz, Herr Präsident, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich für das Gesundheitsministerium hier und heute die Gelegenheit und Möglichkeit zu haben, bei diesem sehr hochkarätigen Forum Teil der Referenten zu sein. Und ich denke, im Unterschied zu meinen Vorrednern und auch der Nachfolgenden, die alles Ärztinnen, Ärzte sind, bin ich als Jurist zwar hier etwas der Außenseiter, aber nichtsdestoweniger, gerade weil hier die Covid-Pandemie und die entsprechenden Erfordernisse und Rahmenbedingungen angesprochen worden, wahrscheinlich auch wie kaum eine andere Stelle in diesem Ministerium so gefordert gewesen, weil ich habe hier keine Leistungsbilanz heute mitgenommen, weil ich es allgemein gehalten habe, aber wir haben, um Ihnen hier einen Einblick zu geben, hunderte von Verordnungen, tausende von Verfahren und eine Reihe von unmöglichen Gesprächen auf politischer, auf fachlicher, auch sachlicher Ebene bis in die späten Nachtstunden hineingeleistet. Wir hatten dann zu den Spitzenzeiten bis zu 150 Mitarbeiter bei Arbeitsleihverträgen zusätzlich, die im Krisenstab tätig gewesen sind. Ähnlich ging es natürlich auch in den Bundesländern. Aber es war schon eine gewaltige Herausforderung, die uns letztlich auch die Grenzen aufgezeigt hat, die wir haben, nicht nur als Juristen, sondern das System als Ganzes, das Gesundheitswesen im Allgemeinen und Verantwortungsträger oftmals auch im Besonderen. Auftrag für mich hier und heute war, dass wir die legislativen Kompetenzen des Gesundheitsministeriums, die Möglichkeiten und die Grenzen ansprechen. Und ich darf hier vielleicht ganz kurz vom Inhalt her auf ein paar Grundlagen verweisen. Den Aufbau des Ministeriums in Bezug auf jene Sektionen, die also hier für den Gesundheitsbereich unmittelbar verantwortlich sind, eingehen, Ihnen dann die eine oder andere Besonderheit herausgreifen. Das Projekt ÖGD neu, das ja nicht nur aus dem fachlichen Teil, sondern natürlich auch aus einem sehr massiven rechtlichen Teil besteht, kurz vorstellen. Den fachlichen Teil wird ja Frau Dozentin Strauß, die nachfolgende Referentin, bringen. Den rechtlichen Teil werde ich kurz angreifen bzw. aufzeigen. Wir werden Ihnen dann auch die Möglichkeiten und Grenzen des Bundes in der Gesundheitsverwaltung versuchen, kurz darzustellen. Sie wissen, wir haben in Österreich ein Gesundheitssystem, ein Gesundheitswesen, das eigentlich 10 sind. Das ist der Bund und die neuen Bundesländer, von den internationalen Gegebenheiten ganz zu schweigen. Und ich werde mir erlauben, eine kurze Zusammenfassung dann zu machen und noch einen Ausblick auf mögliche Herausforderungen anzustellen. Wenn ich hier diese nächste Folie mit Standesvertretungen bewusst überschrieben habe, dann hängt das damit zusammen, dass geschriebenes Recht totes Recht ist, das, was ich daraus mache, ist lebendiges Recht. Und wir leben in Österreich nicht nur im Land der Präsidenten, sondern im Land der Verbände, im Land der Interessensvertretungen. Und wir haben hier eine Vielzahl von jetzt Rechtsträgern, Körperschaften, Interessensverbänden, die sich einbringen wollen, die Gehör finden wollen, die aber keinen Rechtsstatus haben, wie etwa das Kammernsystem, die Ärztekammer, die Apothekerkammer, der Gesundheitspflegeverband, genau das Gegenteil, der einen Kammerstatus möchte, ihn bis heute nicht hat und, und. Alles das ist es, dass hier im Bereich der Gesetzgebung und der Vollziehung des Bundes eine Artikel 10 Materie darstellt. Ich will mir das jetzt wirklich ganz hier hinein vertiefen. Allerdings, und das sei hier schon hervorgehoben, ist es so, dass die Standesvertretungen, und ich habe hier jetzt einmal die Ärztekammer, die Apothekerkammer, Zahnärztekammer, alles Mögliche, was es hier also hier auch gibt, nur einmal angerissen, um Ihnen zu zeigen, ja, wer sind denn die Verhandlungspartner, wer sind denn die Gesprächspartner, nicht nur auf der Bundesebene, sondern das Gleiche im Kammernwesen oder Unwesen auf der Länderebene, dass es notwendig macht, hier mit den betroffenen Stellen im ständigen Dialog, im Gespräch zu bleiben, den Konsens zu finden. Und das ist schon mal schwierig, weil am Ende des Tages immer die Frage sich hebt, wer zahlt, schafft an Und die Länder wollen vielfach nicht zahlen. Der Bund muss vielfach zahlen, hat aber auch nicht die Möglichkeiten, alles zu zahlen, sodass es ein ständiges Gerangel ist über die Finanzierungsströme, über das Finanzierungswesen. Und das, und Sie sind ja Experten im Gesundheitssystem insgesamt, hier letztendlich aber ein gemeinsames Ganzes am Ende des Tages zustande bringen muss. Heute, das ist in den Medien ja auch gestanden, hat es die Auftaktverhandlungen gegeben für die 15a-Vereinbarungen. Das sind die Finanzausgleichsverhandlungen, die geführt werden, um die Verteilung der Gelder zwischen Bund und Ländern und den Gemeinden entsprechend aufzusetzen. Man darf gespannt sein. Gesundheitswesen ist eines der Hauptbereiche, die es gilt hier anzusprechen und die letztendlich auch hier bei den Verhandlungen im zentralen Mittelpunkt mit den Reformen, die im Hintergrund gefordert werden und zum Teil auch angedacht sind, durchsetzen zu können. Sie wissen, dass die Gesetzgebung auf Bundesebene und der Länderebene ganz klaren Mechanismen folgt, nicht nur, weil es in der Verfassung so festgelegt ist, sondern weil also hier auch das Ringen um Verantwortlichkeiten, um Zuständigkeiten, um Agenden, die also hier nicht nur strategisch erdacht, sondern operativ umgesetzt werden müssen, wo es eben darum geht, dass wir in Zusammenarbeit mit all diesen Gremien hier ein gutes Ganzes erbringen sollen und mit eingebunden werden in diesen Gesamtprozess. In der Gesetzwerdung eben auch die Verbände, die Fachgesellschaften. Und das ist mitunter schon ein großes Unterfangen, wenn ich daran denke. Und wenn Frau Stadträtin Bittermann heute unter uns sitzt, Sie werden sich erinnern, Frau Professor, dass wir also nächtelang zusammengesessen sind, wie es um die MTT-Reform gegangen ist, wie es um andere Bereiche gegangen ist, Herausforderungen im Apothekenwesen. Vieles davon gibt es schon, vieles musste neu aufgesetzt werden, wurde vertieft. Also hier hat es einen ständigen Dialog, der notwendig ist, um hier am Reißbrett, wir als Theoretiker am Reißbrett, Beurteilungsgrundlagen zu schaffen, die notwendig sind, um die Politik in die Lage zu versetzen, auf Basis hoffentlich tauglicher Entscheidungsgrundlagen dann auch verantwortungsbewusst Entscheidungen zu fällen. Alles das ist es, was letztlich hier auch mit zu berücksichtigen ist. Und wenn ich hier herausgegriffen habe, die Krankenanstalten, dann ist das also ein Beispiel dafür, während wir vorher von der Bundesgesetzgebung gesprochen haben, dann haben wir hier zu unterscheiden zwischen der Grundsatzgesetzgebung, die also auf der Ebene des Bundes erfolgt, die näheren Ausführungen, die Ausgestaltung dann im Bereich auch mit der Vollziehung bei den Ländern gelegen ist. Es wurde von der Frau Landessanitätsdirektorin schon angesprochen, in Teilbereichen sanitäre Aufsicht. Hier habe ich die Krankenanstalten herausgenommen, wo also Gesetzgebung und Vollziehung beim Bund als solche sind. Wir haben die unterschiedlichen Rechtsträgerschaften, die nicht nur auf der Bundesebene sich unterschiedlich ausgestalten, sondern auch im Länderbereich. Wir haben unmittelbar den Ländern unterstellte Einrichtungen. Wir haben etwa in einzelnen Bundesländern die Landesgesundheitsfonds. In anderen Bereichen sind das entweder direkt den Ämtern der Landesregierung nachgeordnete, eingerichtete Stellen. Es ist hier ein unterschiedliches Dienstrecht, ein unterschiedliches Besoldungsrecht, unterschiedliche Regeln. Aber alle haben am Ende des Tages Aufgabenstellungen mit Zielsetzungen, die hier im Gesundheitswesen ihren Niederschlag finden. Was ist jetzt im Artikel 10 festgehalten? Ich darf das ganz kurz hervorheben. Das ist also das Gesundheitswesen, das gesamte Gesundheitswesen, wird immer auch mit Volksgesundheit umschrieben, mit Ausnahme Leichen- und Bestattungswesen, Gemeindesanitätswesen, Rettungswesen und dergleichen. Wir haben hier die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung unter Vollziehung und im öffentlichen Gesundheitsdienst, auch das ist schon kurz angeschnitten worden, ist über den Wege der zuständigen Behörden im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung durch die Bezirksverwaltungsbehörden eben sichergestellt. Wie schaut es organisatorisch aus im Bereich des Ministeriums selbst? Es ist jedes Ministerium und nicht nur das Gesundheitsministerium im Bereich des Bundesministeriengesetzes und den Anlagen, die Sie dort finden, mit Aufgabenstellungen beteiligt. Jedes Mal nach einer Wahl, wenn die Legislaturperiode neu ins Land zieht, dann kommt es zu einer Verschiebung, teilweise zu einer Verschiebung von verantwortlichen Bereichen. Das Gesundheitsministerium ist eines der Beispiele dafür, dass ständig irgendwelchen Veränderungen unterworfen ist. Der Gesundheitsbereich war einmal im Bundeskanzleramt als eigenes Staatssekretariat angehängt. Er war irgendwo einmal im Bereich des Sports, einmal schon mit der Kultur und in verschiedenen anderen Bereichen auch. Im Sozialbereich waren wir jahrelang, dann ab 2004/2005 sind wir dann ein eigenes Ministerium geworden. Mittlerweile sind wir wieder mit einem anderen Ressort zusammengewachsen. Die Sektionen in ihren Aufgabenstellungen bleiben in etwa gleich mit einzelnen Abänderungen der organisatorischen Zusammensetzung. Aber es ist schon auch wesentlich und wichtig, und in diesem Fall jetzt sind wir mit dem Sozialministerium ein Teil. Das hat den riesigen Vorteil, dass die Sozialversicherungsbereiche, die Krankenversicherungsbereiche und der gesundheitliche Teil unter einem Haus sind. Wenn das getrennte Häuser sind, dann ist es schwierig, und es war ein großes Unterfangen, den Teil der Krankenversicherung immer behalten zu können, hat eine Reihe von Vorteilen natürlich für die Ressortspitze, aber auch einen gewaltigen Nachteil, insbesondere dann, wenn unterschiedlich kolorierte Ressortspitzen sind, um hier also in der Zusammenarbeit auch effizienter und noch schneller agieren zu können. Heute, mit heute meine ich jetzt in dieser Legislaturperiode, haben wir zwei hauptverantwortliche Sektionen, die also den Gesundheitsbereich, wenn Sie so wollen, das Gesundheitswesen hier abdecken. Die hier nicht angeführte ist die Sektion 3, dort ist der Veterinärbereich, der jetzt mit dem Konsumentenschutz zusammengelegt worden ist, Lebensmittelbereich, der natürlich auch im weitesten Sinne das Gesundheitswesen mit geprägt hat und mit ausgestaltet, denn das habe ich hier heute nicht erwähnt. Für uns sind es zwei Bereiche, die hier essentiell sind. Wenn ich sage für uns, dann meine ich damit den öffentlichen Gesundheitsdienst und das Gesundheitswesen schlichtweg als Ganzes in der Gesamtbeurteilung. Ist es die Sektion 6, das ist also die Rechtsabteilung mit zwei Gruppen dort. Das ist also die Gruppe Humanmedizinrecht, der ich vorstehe. Das sind 10 Organisationseinheiten und nachgeordnete Stellen in der AGES etwa oder in anderen Bereichen. Und dann haben wir die Gruppe B, die ist für Gesundheitstelematik und Förderwesen zuständig. Gesundheitstelematik, es ist kurz heute auch schon von der Frau Landessanitätsdirektorin hier angesprochen worden, die Datenerhebung, die Datenauswertung, die Datensammlung als so wesentliche Grundlage zur Erhalt von entsprechenden Beurteilungsgrundlagen sind es, und das war auch eine der ganz großen Schwächen während der Pandemie, Stichwort Datenschutz, die es über Monate hindurch nicht möglich gemacht haben, Daten entsprechend zu sammeln, auszuwerten. Stichwort nur, wer ist an Corona und mit Corona verstorben? Und das sind alles Dinge, die durch vor dem Hintergrund auch der europäischen Entwicklung die dortigen Rechtsgestaltungsebenen mit zu berücksichtigen gesehen werden müssen, um also hier auch dann auf nationaler Ebene Bestand zu finden. Hier haben wir gewaltige Herausforderungen, vor denen wir uns gestellt sehen und wo wir also noch alle miteinander, jeder in seinem Bereich hier noch gefordert sein wird. Und dann die Sektion 7, die von der Frau Dr. Katharina Reich geführt wird, als Fachsektion, die also das öffentliche Gesundheitsbereich und Gesundheitssysteme abdeckt, zwei Gruppen ebenfalls, die hier auch inhaltlich sich ausgestalten. Mein Bereich ist der logistische Bereich, ich bin für den gesamten humanmedizinischen Bereich zuständig, dort sind drinnen die Gesundheitsberufe, alle Arten von Gesundheitsberufe, das Arzneimittelrecht, Medizin, Produktrechte, also alles das, was hier notwendig ist, bis hin zu den Drogen, national und international, wenn es also darum geht, hier die Rechtsmaterien entsprechend zusammenführen zu können. Gesundheit ist, wie wir alle wissen, eine Querschnittsmaterie. Und das ist ganz komplex und kompliziert, wenn es darum geht, etwa neben den Zuständigkeiten des eigenen Hauses die mitbefassten Ressorts mit einzubinden. Ob das jetzt Gesetze sind wie etwa die Patientenverfügungen, ob das also die Sterbehilfegesetz und verschiedene andere rechtlichen Bestimmungen sind, die zum Teil hier in den Bereich des Justizministeriums hineingewachsen sind, dort nicht nur vor dem Hintergrund des Datenschutzes, aber insbesondere jede rechtliche Bestimmung, die geändert, verändert wird, ist vor dem Hintergrund datenschutzrechtlicher Zuständigkeiten und Überlegungen national und international abzuklopfen. Das ist ein ungemein schwieriges Unterfangen, wenn es darum geht, hier den Bedenken der einen Seite Rechnung zu tragen, weil es für die einen geht es immer zu weit, für die anderen ist es immer noch zu wenig, um hier also dann auch seriös Grundlagen zu schaffen, um die Arbeit entsprechend verrichten zu können. Die 15a-Vereinbarungen habe ich schon angeführt, das Finanzministerium, wer zollt, schafft an. Das gilt also nicht nur in der Auseinandersetzung Bund-Land, sondern natürlich auch die einzelnen Ministerien auf Bundesebene. Wir haben hier Milliarden für die Pandemie auftreiben müssen, die also jetzt teilweise zurückgefahren werden, die Milliarden ebenso wie natürlich auch die Rahmenvoraussetzungen für die Ausgaben davon, aber ohne Rechtsgrundlage geht gar nichts. Und all diese Dinge sind es, die hier in entsprechender Art und Weise berücksichtigt werden müssen. Die Abgrenzungen auf der nationalen Ebene, aber natürlich auch die EU-Ebene insgesamt und auch international ist ein Beispiel der Covid-Pandemie etwa dort zu sehen gewesen. Wir wissen ja, dass also Gemeinschaftsrecht für den Gesundheitsbereich nicht gültig ist auf EU-Ebene aufgrund der vertragsrechtlichen Bestimmungen, aber in Teilbereichen natürlich EU-rechtliche Vorgaben, Stichwort E-Impfpass, Stichwort Meldesystem und all diese Dinge hier entsprechend mit zu berücksichtigen waren. Das Gesundheitswesen selbst obliegt grundsätzlich und primär primär der nationalen Zuständigkeit, ist also nicht Gemeinschaftsrecht, wie ich schon ausgeführt habe, aber in Teilbereichen gibt es eine gewisse Harmonisierungsverpflichtung, die die nationale Gesetzgebung in die Pflicht nimmt, wenn es darum geht, dass hier auf EU-Ebene und darüber hinausgehende Ebene entsprechende Vorkehrungen getroffen werden oder Vorgaben zu berücksichtigen sind. Am Beispiel der Bagramann-Konvention, der Framework Convention for Tobacco Control, ist der erste völkerrechtliche Vertrag, verbindliche Vertrag im Gesundheitswesen hier 2003 aus der Taufe gehoben worden. Österreich ist 2005 beigetreten und hier haben wir also eine Reihe von rechtlichen Bestimmungen, die wir mit berücksichtigen müssen. Das eine ist der Beispiel Covid, Krisenmanagement, Pandemie und all diese anderen Dinge haben wir nicht nur die fachliche Ebene von der WHO herunter. Wann ist eine Pandemie etwa für beendet erklärt? Das sind formale, das sind rechtliche, nicht nur sachliche und fachliche Aspekte allein mit zu berücksichtigen. Wenn ich hier als Besonderheit herausgegriffen habe die elektronische Gesundheitsakte, dann ist das ein Beispiel dafür, dass die Kompetenz hier auf Bundesebene liegt, gleichzeitig aber auch das Gesundheitstelematikgesetz in einer Art und Weise gefordert war, das liegt auch in unserem Bereich, wo es also darum gegangen ist, dass all diese Materien wie die Datenschutzgrundverordnung als EU-rechtliche Bestimmung bis hin zu den einzelnen Verordnungen für die ELGA 2015, sie ist heute auch schon in anderem Zusammenhang angesprochen worden, der Gesundheitstelematikverordnung als solche selbst, wo also hier in ganz sehr präzisen Auseinandersetzungen auch mit den Verantwortlichen immer wieder ein Streit um die Daten als Rechtsgrundlage dafür, was muss ich tun, was kann ich tun, welche Daten sind anonymisiert und alles das sind Informationen, die, und die Frau Landessanitätsdirektorin hat es völlig zu Recht ausgeführt, benötigt werden für die Politik und natürlich nicht nur auf Landesebene, sondern in besonderer Weise auch auf der Bundesebene. Den E-Impfpass möchte ich jetzt nicht noch näher hier heranziehen, aber vielleicht den Hinweis darauf, dass immer mehr, so jetzt bin ich um eins zu viel, dass immer mehr eine entsprechende, jetzt geht er zurück anstatt nach vor, ich hoffe, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, dass also immer mehr Aspekte der Digitalisierung mit zu berücksichtigen sind, die hier mit einfließen, die also den nationalen Rahmen bestimmen und dort auch vor dem internationalen Hintergrund ihren Ausgang finden. Das ist ein Aspekt, den ich ganz besonders hervorheben möchte. Es geht um das European Health Data Space, das jetzt erarbeitet wird. Das sind primär auf EU-Ebene entsprechende Rechtsgrundlagen, die die Kompetenzverteilung im Gesundheitswesen als solches auf die Basis der dortigen Vertragsbestimmungen beinhaltet und der aber nicht nur das Gesundheitswesen anspricht, sondern auch binnenmarktrechtliche Kompetenzen der Union mit zu berücksichtigen hat. Und hier geht es darum, dass also hier nach Einschätzung der Kommission, das war der Stand Mai Vorjahres, der Abschluss der Ratsarbeitsgruppenverhandlungen heißt, dass er erfolgen wird, wo also über 20 delegierte Rechtsakte, das heißt die Kommission entscheidet im Eigenverantwortungsbereich, die Grundlage sein werden für die nationalen Nachbildungen. Und das wird also hier in Österreich dann mit berücksichtigt werden müssen im Bereich des Gesundheitstelematikgesetzes. Nun ganz kurz noch die gesetzlichen Grundlagen des ÖGD. Sie wissen, dass wir das Reichssanitätsgesetz 1870 als Grundlage dafür haben. Das ist überhaupt nicht mehr zeitkonform, das ist überhaupt nicht mehr systemgerecht, logischerweise, ist aber nach wie vor die Rechtsgrundlage für viele, viele dieser Entscheidungen. Das gilt es inhaltlich zu überarbeiten, Teile davon außer Kraft zu setzen, neue, den dynamischen, modernen Erfordernissen entsprechende Grundlagen zu schaffen. Wir haben hier die Physikatsprüfungsverordnung, wir haben die Ärzteausbildungsordnung, vorhin gehört, die auch für den EGD den Facharzt ja letztendlich mitgebracht hat 2015. Und wir haben eine Reihe von Bestimmungen, die also, wenn Sie das sich anschauen, aus dem Jahre 34 stammt das noch, ja, ein Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens mit all den Durchführungsverordnungen, die letztendlich in der Umsetzung auf Bundes- und Landesebene einen derartigen, ich sage jetzt Wildwuchs unter Anführungszeichen, an gesetzlichen Bestimmungen gebracht hat, die es also jetzt gilt, weil veraltet, weil zersplittert, hier in dieses Reformvorhaben mit einzubinden. Wir haben die 15a-Vereinbarung, ich hatte sie vorhin schon kurz erwähnt. Heuer ist das Jahr der Erarbeitung all dieser Voraussetzungen. Heute hat die Auftaktveranstaltung, wie gesagt, schon hier ist durchgeführt worden und ist damit der Auftakt für also die jetzt beginnenden Verhandlungen, wo auf Beamtenebene für die Politik die entsprechenden Voraussetzungen erarbeitet werden, um dann die Entscheidungen darüber zu treffen. Und das ist bitte politisch deswegen so von Relevanz, weil es für die nächsten Jahre die Politik und damit auch eine Nachfolgeregierung bindet. Umso wichtiger ist es, dass hier auch wirklich die Stakeholder eingebunden sind, dass also die Verantwortlichen und vor allem auch die Erfahrungen, die man gemacht hat im Vorfeld, jetzt in den letzten Jahren, und diese 15a-Vereinbarungen sind ja immer wieder verlängert worden, die derzeitigen, weil aufgrund der Covid-Situation und anderer Gegebenheiten das also geboten erschienen ist. Ich will jetzt hier nicht auf die Details eingehen, wohl aber darauf hinweisen, dass sämtliche Materien im Gesundheitswesen davon inhaltlich betroffen sein werden. Dieses Projekt ÖGD neu hat zum Ziel, dass dieser Gesundheitsdienst als quasi dritte Säule des Gesundheitswesens, das darf man nicht verwechseln, etwa mit der Darstellung im Artikel heute der Wiener Zeitung, wo von der dritten Säule gesprochen worden ist, wenn es darum gegangen ist, dass der extramorale Bereich als eines, der intramorale Bereich als das andere und eben das dritte, eben die Verquickung der Spitalsambulanzen mit den Primärversorgungseinheiten in einer Form zusammengeführt wird, um vor dem Hintergrund der Kostenentwicklungen, Entlastungen des Spitalbereichs natürlich zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch neue Versorgungsstrukturen sicherzustellen, weil wir derzeit ja auch, wenn ich mich beim Praktiker und Kassenarzt behandeln lasse, dann zahlt es die Kasse. Wenn ich zum Wohlarzt gehe, kriege ich einen Teil zurück. Wenn ich in die Spitalsambulanz gehe, dann zahlt es das Land. Und alles das ist, obwohl möglicherweise gleiche Leistung, unterschiedliche Leistungsträger, Leistungserbringer, aber eine Belastung im Gesamtsystem, und Sie, Frau Vizedirektorin, haben Sie auch schon zu Beginn angesprochen gehabt, umso wichtiger ist es, diesen ÖGD als solches auch materienrechtlich fassbarer zu machen, daher also auch die gesetzlichen Grundlagen zu überarbeiten. Wir sind hier im ständigen Austausch mit dem Bundeskanzleramt Verfassungsdienst, wo wir hinterfragen, welche Teile können wir aufheben, wo ist es geboten und sinnvoll, entsprechend anzusetzen und aufzusetzen. Jedenfalls ist das eine sehr komplexe Aufgabe, wie Sie sich denken werden können, um hier diese vielen Rechtsakte auch als solches dann setzen zu können. Was sind jetzt die Möglichkeiten und die Grenzen? Und ich komme gleich zum Schluss. Wir haben die Finanzierungsfrage als Damoklesschwert über allem. Die Finanzausgleichsverhandlungen werden ein Ergebnis erbringen, davon gehe ich aus. Ob es das ist, was also im Gesundheitswesen so notwendig ist und dieser erwartete Shift eintreten wird können, da glaube ich mir eher sicher sein zu können, dass das so in dieser Form nicht realisierbar sein wird. Wohl aber wird aus den Erfahrungen, aus den Erkenntnissen der Vergangenheit und der jüngeren Jahre heraus auch in Berücksichtigung der Erfordernisse für Krisenmanagement, und da geht es jetzt nicht nur um die Pandemie, sondern insgesamt gesehen, eine Veränderung im Sinne von Berücksichtigung erfolgen müssen. Es ist die Frage, ob das Aufsichtsrecht des Ministeriums bei Gesundheitskassen, das ja in dieser Form ja immer wieder auch zum Tragen kommen wird, versus dem Selbstverwaltungsrecht der Kassen immer wieder ein Diskussions- und Angelpunkt, der damals, und ich kann mich gut auch noch an Diskussionen mit Ihnen, Frau Stadträtin, erinnern, wie wir damals, wie es um die Reform des Hauptverbandes gegangen ist, die später dann vom Verfassungsgerichtshof gehoben worden ist, wie also das Bauchweh, das uns alle begleitet hat, letztendlich dann dazu geführt hat, dass es bestätigt worden ist. Das sind Bereiche, die wir zu berücksichtigen haben. Wir haben die Judikatur und nicht nur dem Primat der Politik folgend die Maxime des Handelns darauf auszurichten, und wir haben hier trotzdem auf der anderen Seite sicherzustellen, dass wir einen Rahmen schaffen, um optimalere Bedingungen für die Beteiligten sicherstellen zu können. Dass dabei das Organisationsrecht und Dienstrecht der Länder autonom bleiben muss, versteht sich von selbst. Es ist auch nicht richtig, wenn der Bund sich in bestimmte Bereiche hier hineinmengt, aber denken Sie daran, allein in einem Universitätsspital, das universitäre Personal hat ein anderes Dienstrecht wie also andere Mitarbeiter und, Sie alle kennen das. Und gleichzeitig wird es wichtig sein, hier im Bereich der Ausbildung auch Dienstprüfungen, was Gleichklang, was Informationsgleichklang, was Ausbildungsgrundlagen gesamtbundesweit sicherzustellen gilt, hier zu forcieren und auch in einer entsprechenden Art und Weise entsprechend zusammenzuführen. Wir haben Regierungsvorhaben, die wir zu berücksichtigen haben. Die Pflegereform ist einer dieser Bereiche, um nur eines herauszugreifen. Wir haben dort die Community Nurse, die angesprochen ist. Wir haben, und wir hören, ich glaube, Frau Landesinnendienstdirektorin hat gesagt, dass in Wien das Projekt mit 3 School Nurses oder 4 School Nurses besteht. Diesen Bereich der Community Nurse wird ausgebaut werden müssen. Es ist ganz wichtig, dass heute der Gesundheitsmanager, und auch ein Arzt ist ja in Wahrheit auch schon ein Gesundheitsmanager geworden. Er ist nicht nur mal der Doktor, der feststellt, der ist krank und jetzt therapiere ich das, sondern er hat auch einen Betrieb zu führen. Er hat auch Mitarbeiter zu führen. Er hat also hier eine Verantwortlichkeit an den Tag zu legen, die immer mehr administrative Erfordernisse wie im Spital die Dokumentationsverpflichtungen auferlegt, und dabei muss er aufpassen, dass er ja nichts sie versiert oder vergisst, weil sonst steht er mit einem Bein möglicherweise vor dem Richter. Alles das sind Dinge, die einen Wandel auch in der Ausbildung erforderlich machen, die aber gleichzeitig die Voraussetzungen schaffen sollen, um die Attraktivität des Berufs im Gesundheitswesen zu steigern und nicht bei all den Schwierigkeiten, die man hat, die Leute eher davon wegzubringen. Und ich höre mit großer Freude, Frau Vizerektorin, dass also hier es gelingt, in Ihrem Institut, in der Universität, hier Begeisterung und Voraussetzungen zu schaffen, wie es eben möglich wird, dass also etwa auch ein Facharzt für Public Health, das würde man wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht vermuten, wir schon wissen das, weil es in der Ärzteausbildungsordnung verankert worden ist, aber viele wissen gar nicht, dass es so etwas gibt. Und es ist schon sehr erstaunlich und richtungsweisend, wie sehr diese Verlinkung, diese Interaktion Platz greifen kann. Die Ärzteausbildungsordnung brauche ich hier nicht mehr entsprechend strapazieren, habe ich schon gemacht. Sie haben das in ähnlicher Form, wie die Frau Vizerektorin auch schon ausgeführt hat, zum Ausgebracht erhalten. Abschließend, wir haben uns mit einer Zersplitterung und einer Komplexität in den Zuständigkeiten bei gleichzeitigem hohen Maß und immer professioneller werdenden Bereichen im Gesundheitswesen als Ausgangssituation zu befassen. Wir haben dabei sicherzustellen, dass die Kompetenzen, die nur zum Teil verändert werden können, weil sie Verfassungsrecht sind, gleichzeitig aber dort, wo Zuständigkeiten berührt sind, und das ist sowohl auf Bund, Länder bis hin zur Gemeindeebene der Fall, jedenfalls aber auch die Stakeholder im Vorhinein einzubinden und nicht im Nachhinein, um darauf aufbauend ein mögliches Optimum an Entscheidungsfindungen gewährleisten zu können. Dass dabei die Informations- und Datenlage ganz, ganz essentiell ist und darüber hinaus die Datenschutzfragen geklärt werden müssen und das mit den internationalen Relationen im Einklang zu stehen hat, ergibt sich aus dem Vorhingesagten. Wir haben in jeder Legislaturperiode Vorgaben. Manche werden erreicht, manche können nicht erreicht werden. Schwerpunktvorhaben, die umgesetzt werden. Die Grundlage dafür ist das Koalitionsübereinkommen. Inwieweit Regierungen ihr Vorhaben, ihr Arbeitsprogramm umsetzen können, hängt nicht zuletzt auch von sonstigen Faktoren, Stichwort Pandemiekrise, hier auch damit zusammen und erleichtert das dann nicht wirklich. Die politische Prioritätensetzung ist es aber, die in einer Art und Weise die Ausgangssituation dafür ist. Und demgegenüber steht die Realverfassung. Wenn der Bund Bestimmungen, ob das im Covid-Maßnahmengesetz oder in anderen gesetzlichen Bestimmungen ist, erlässt, dann hat hier zu gewährleistet werden, dass auch auf regionaler Ebene, nicht nur weil es der föderalen Struktur so entspricht, aber auch eine gewisse Flexibilität besteht, die den einen freuen, den anderen ärgern. Wenn Wien strengere Regelungen macht, dann heißt das gleichzeitig, der Bund sagt, das ist die Sache Wiens, das, was er sich für andere wünscht, aber die übrigen Bundesländer nicht machen, ist das eine, Freud und Leid sozusagen, und das Ergebnis dann natürlich das andere. Es ist logisch, dass also hier Voraussetzungen, und das ist die Flexibilität, die wir brauchen auf der Bundesebene, nicht für alle gleich geschalten werden können. Wenn man in Tirol Täler absperrt, wie das der Fall war, dann ist das dort möglich. Ich kann hier in Wien, das ist klar, kann man das so nicht. Ja? Ballungszentren und die Voraussetzungen dort haben andere Gegebenheiten und Mechanismen und Dynamiken, die das also eher nicht zulassen. Das meinte ich hier mit der Realverfassung. Ja, und zu guter Letzt, ob es einen Rahmen gibt und wie er inhaltlich ausgestaltet wird, eines ist klar, es wird ein Ergebnis der 15a-Verhandlungen geben und es wird an uns allen liegen, auch an den Experten, sich einzubringen, um hier auch die Politik leiten lassen zu können, damit entsprechend umzugehen. Und die letzte Folie, Gesundheits- und Pflegereform sind in Angriff genommen. Ob sie in dieser Legislaturperiode entsprechend finalisiert werden können, wage ich zu bezweifeln, weil die Zeit relativ kurz ist. Wichtig ist, wir brauchen eine Einigung mit einem Ergebnis der 15a-Vereinbarungen, wovon wir hoffen, dass vieles davon entsprechend fachlich, sachlich, argumentierbar die Grundlage dafür wird. Ob der Finanzminister dann zustimmt, ist eine zweite Sache. Aber es muss der Versuch unternommen werden und der derzeitige Gesundheitsminister ist hier mit den Landesgesundheitsreferenten in sehr, sehr engem Kontakt. Vieles von dem, was die Länder sich wünschen, ist auch auf der Agenda, der politischen Agenda des Ministeriums. Dazu braucht es aber die Koalition, dazu braucht es auch die Mehrheiten im Parlament und damit ist es auch eine Frage der entsprechenden Umsetzungsqualität. Die Kompetenzlage wird weiter so bleiben, wie sie ist und in Teilbereichen verändert werden können. Ob diese Zersplitterung dabei hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln. Jedenfalls aber muss es Zuständigkeiten geben, die klar sein müssen, die Rechtssicherheit schaffen und die darüber hinaus auch die Möglichkeit geben, hier jenes Maß an Flexibilität zu haben, das benötigt wird. Und die Umsetzung von Schwerpunktvorhaben der Bundesregierung ist Teil der politischen Willensbildung. Wir als Beamte haben die Aufgabe, dem Primat der Politik folgend, wenn es notwendig ist, den mahnenden Finger aufzuzeigen, gleichzeitig aber auch Möglichkeiten zu realisieren, die mithelfen, auch den Verfassungsauftrag gesamt gesehen, Gesundheitswesen, Volksgesundheit sicherzustellen. Und dass wir dabei Neuland beschreiten werden, in der Rechtsentwicklung zum einen, auch im Pandemierecht, national und international, wird davon abhängig sein und machen, wie die Anwendung dieser Bestimmungen erfolgt, wie die Judikatur sich weiterentwickelt und darüber hinaus der Vollzug praktikabel gestaltet werden kann. Und damit bin ich am Ende. Ich habe etwas überzogen, bitte um Entschuldigung, aber die anderen haben auch immer so. Herzlichen Dank und ich hoffe, ich konnte einen Teil bereits mitarbeiten. Vielen Dank. Ich stehe natürlich für Fragen zur Verfügung, wenn es wirklich ist.
Ja, danke, Minister Allert. Es ist ein umfassendes Thema. Also das ist klar, dass man da ein bisschen mehr Rahmen braucht. Danke für Ihre Ausführungen. Es gibt eine Frage, ja, bitte.
Als Mediziner für mich ein höchst interessanter Einblick. Und ich wollte noch fragen, also das Gesundheitswesen insgesamt war ja über Dekaden eigentlich immer ein untergeordneterer Bereich für die Politik, also als Low Politics eigentlich oft beschrieben. Oder würden Sie dem zustimmen einerseits und sehen Sie da jetzt einen Wandel pandemiebedingt, dass das einen höheren Stellenwert bekommt und behält, weil Sie am Ende ja gegen Ende der Präsentation gesagt haben, letztendlich ist es von der Finanzierung abhängig, ob der Finanzminister dem auch ausreichend Gewicht gibt.
Also dazu darf ich zwei Dinge sagen. Zum einen, der jeweilige Gesundheitsminister, völlig unabhängig vom Couleur, hat viel Verantwortung, aber kaum Kompetenzen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube schon, dass die Erfahrungen aus der Pandemie auch ein Umdenken, was Vorbereitungsmaßnahmen, was Interaktion, was Zusammenarbeit, was Kooperation in allen Bereichen zur Folge hat. Das bedeutet, dass also hier wohl auch alle Gesellschaftsschichten, nicht nur die Beamtenschaft in den Behörden, sondern gleichzeitig auch bis hin in den entsprechenden im Gesellschaft im Bereich Verantwortungsträgern in die Pflicht genommen sind. Und man sollte jetzt aus meiner Sicht diese Chance nutzen, Stichwort Krisensicherheitsgesetz, Stichwort alle anderen Bereiche, die hier notwendig geworden sind, um ein Konstrukt zu erschaffen oder aufzusetzen, die mithelfen können, dem Gesundheitswesen hier mehr Möglichkeiten zu geben. Dass ein gut gemeinter Bereich mitunter aber in den Ländern dann so nicht ankommt, sehen Sie beispielsweise am Pflegebonus. Wenn jemand hier von einem Spital ins andere versetzt wird, nur gewisse Zeiten in einem bestimmten Spital verbraucht hat, dann kann man auf der Bundesebene und auch auf der Landesebene Bonusbestimmungen andenken. Sie scheitern dann aber in der Realisierung und der Umsetzung, weil dafür, wofür sie gedacht sind, der Einzelne mitunter dann das Ergebnis nicht realisieren kann. Es gibt auch kein System, das sie 100% gerecht machen können und wofür alle Beteiligten ein Bonus etwa, um das in diesem Zusammenhang auch zu sehen, möglich werden könnte. Ich glaube aber schon, dass die Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie auch in der Zusammenarbeit, was die Wege der Entscheidungsfindung, was die Dringlichkeit von hoffentlich besseren, richtigen Entscheidungen und nicht nur Finanzierungsüberlegungen angeht, doch gelungen ist, hier zu ermöglichen. Was das aber für nächste Generationen möglicherweise bedeutet, dass finanzielle Belastungen, und wir haben, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, allein was die Testungen anbelangt, weit über 2 Milliarden Euro Kosten dafür ausgegeben. Das Geld musste ja wo aufgetrieben werden. Und das wird schon auch von den politischen Entscheidungsfindungen und Weichenstellungen jetzt einmal abgesehen, mit davon abhängig sein, wie die Lehren, die Evaluierung, die sich aus dieser Pandemie und ihren Folgen ergeben haben, gezogen werden. Wenn eine Evaluierung erfolgt, aber dann spätestens daraus keine Konsequenzen oder wenig Konsequenzen gezogen werden, wäre es schlecht. Dafür bin ich aber leitender Beamter und nicht in der Verantwortung eines Politikers, der hier auch seiner Verantwortung entsprechend dieser Herausforderung auch künftig gerecht werden muss. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen beantworten, aber so einfach lässt sich das nicht beantworten. Dankeschön.